Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte heute wieder mit zwei Bildern von zwei Menschen beginnen, die uns der Benni jetzt gleich zeigen wird. Brauchst du noch Zeit oder geht's? Da sind sie. Ich glaube, die meisten kennen die beiden. Auf der linken Seite Martin Luther King und auf der rechten Seite, wer von den Jüngeren weiß, wer das ist? Angelika, die Malala. Zwei sehr unterschiedliche Leute, aber sie haben doch einiges gemeinsam. Beide haben den Friedensnobelpreis bekommen und beide waren Menschen, ich würde mal sagen, die Welt ein Stück weit verändert haben. Martin Luther King, vor über 50 Jahren, derjenige, der sich für die Rechte der Afroamerikaner eingesetzt hat, und das auf gewaltlose Art und Weise. Ich denke, Sie alle wissen von den Streiks, die er organisiert hat, von den Demonstrationen, die er organisiert hat, auch vieles, was er in Kauf genommen hat, geschlagen zu werden, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Aber es gibt wenige Menschen, die die Vereinigten Staaten so verändert haben, wie Dr. Martin Luther King. Viele von uns haben seine Rede im Ohr, I have a dream, ich habe einen Traum, dass die Söhne der ehemaligen Sklavenbesitzer mit den Söhnen der ehemaligen Sklaven auf den roten Hügeln von Georgia am Tisch der Brüderlichkeit gemeinsam Platz nehmen. Eine ganz faszinierende Rede, wo er dieses Bild von Veränderung seinen Zuhörern vor Augen gemalt hat. Und dann die Malala, eine junge Pakistani, sie ist jetzt gerade 18 Jahre alt und im Alter von 11 Jahren, also sie ist die Tochter eines Lehrers, im Alter von 11 Jahren, hat sie begonnen, ein Internet-Tagebuch zu führen. Und das ist eben publiziert worden. Und in diesem Internet-Tagebuch hat sie immer wieder einfach auch erzählt von den Gewalttaten der Taliban. Und insgesamt, wie Taliban gerade junge Frauen, junge Mädchen unterdrückt haben, verhindern wollten, dass diese jungen Mädchen eine Schulbildung bekommen. Und dann ist sie Opfer eines Schussattentats geworden, hat das Gott sei Dank überlebt und mittlerweile ist sie so etwas wie eine Symbolfigur für Bildung von Mädchen, Bildung von Frauen, gerade in radikal islamischen Gebieten, Pakistan und so weiter. Eigentlich immer, wenn ich solche Biografien lese, von solchen Menschen lese, das berührt etwas in mir. Und ich denke, Ihnen geht es wohl ähnlich, denn solche Menschen berühren letztlich eine ganz tiefe Sehnsucht in uns, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Ich drücke es gern so aus, die Sehnsucht, dass durch uns diese Welt ein Stück schöner und andere Menschen ein Stück glücklicher werden. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir so berühmt werden sollten wie Malala oder Dr. Martin Luther King. Aber Gott hat jede von uns dazu berufen, dass durch uns unser Umfeld positiv beeinflusst wird. Jesus lehrt uns, im Vater unser zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mit anderen Worten, wir beten hier, Gott, ich will nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Sondern ich will, dass deine gute Herrschaft kommt. Ich will, dass deine gute Herrschaft sich ausbreitet. Ich will, dass dein Wille geschieht. Zunächst einmal in meinem Leben, aber genauso auch in meinem Umfeld. Gott, ich sehne mich danach, dass Menschen dich kennenlernen, deine Liebe kennenlernen. Ich sehne mich danach, dass Menschen Vergebung erleben, indem sie ihr Leben Christus anvertrauen. Und Gott hat uns dazu berufen, dass wir da unseren kleinen Beitrag leisten, dass wir da mitarbeiten. Und in dem Sinn, ich sage es jetzt ruhig so hochtrabend, kleine Weltveränderer werden. Vielleicht erinnern sich einige von uns, vor 14 Tagen habe ich Ihnen im Gottesdienst so einen Weltveränderer vorgestellt aus dem Alten Testament, den Nehemia. Nehemia war ein Jude, damals im persischen Großreich. Die Juden waren über 100 Jahre vorher schon verschleppt worden von Jerusalem. Die Stadt Jerusalem war zerstört. Aber mittlerweile sind einige Juden wieder zurückgekehrt nach Jerusalem. Sie haben begonnen, die Stadt wieder aufzubauen, haben den Tempel wieder aufgebaut. Nur die Stadt hat noch keine Stadtmauer gehabt. Und das war damals in der Antike wirklich sehr, sehr schwierig, denn damit war die Stadt einfach allen feindlichen Angriffen ausgesetzt und dementsprechend ist es der Stadt Jerusalem damals gegangen. Und der Nehemia erfährt von Verwandten über den Zustand dieser Stadt und als er das erfährt, beginnt er zu beten und er beginnt vor allem zu weinen. Er weint vor Gott, bekennt seine Sünden, bekennt die Sünden seines Volkes und er bittet Gott inständig, dass Gott eingreift, dass Gott etwas Neues tut. Oder man kann auch sagen, er bittet, dass Gottes Reich kommt, dass Gottes Wille geschieht. Und 4 Monate später hat er schließlich Gelegenheit, dass er sein Anliegen vor den König bringt. Und das ist unser heutiges Bibelwort zur Predigt aus dem Buch Nehemia, das 2. Kapitel in Auszügen. 4 Monate später, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte, stimmt, ich habe das gerade jetzt nicht mehr erwähnt, Nehemia war der oberste Getränkemeister beim persischen Königshof, also der Mundschenk. Als ich dem König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und in den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendetwas belastet dich. Ich fürchtete mich sehr. Und antwortete, lang lebe der König, wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm den Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Judäa gestatten. Der König gab mir die Briefe, denn Gottes gnädige Hand war über mir. Der Statthalter Sanballat aus Bethoron und Tobias, ein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach 3 Tagen brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzählte niemandem, was mein Gott mir ins Herz gegeben und was ich für Jerusalem tun wollte. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in südliche Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, Lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, auf, lasst uns bauen, und machten sich entschlossen an die Arbeit.
Amen.
Ich möchte an dieses Bibelwort jetzt noch drei Gedanken anschließen. Der erste Gedanke, Nehemia erlebt die gnädige Hand Gottes, wie er es ausdrückt. Der zweite Gedanke, auch wenn Nehemia die gnädige Hand Gottes erlebt, gibt es immer noch Schwierigkeiten. Und das dritte, was beeindruckend an Nehemia ist, er geht strategisch vor. Und insofern ist diese Geschichte eine so große Ermutigung, letztlich, man kann fast sagen, so eine kleine Anleitung. Wie gebraucht Gott uns, um diese Welt ein Stück weit zu verändern? Wie gebraucht Gott uns, dass wir beitragen, an dem, dass Gottes Reich kommt, dass Gottes Wille geschieht? Ich beginne mit dem ersten. Der Nehemia erlebt die gnädige Hand Gottes. Sie erinnern sich, angefangen hat es alles, indem der Nehemia betet, indem er weint vor Gott. Und plötzlich wächst in ihm eine Idee. Oder man könnte auch sagen, eine Vision. Nämlich die Vision, dass er etwas tun möchte, damit Jerusalem wieder eine Mauer bekommt. Und das war jetzt nicht nur so eine kurze, gute Idee, die der Nehemia gehabt hat und gleich sagt, juhu, Gott hat mir eine Idee eingegeben, sondern aus dieser Idee ist ein inneres Brennen geworden. Ein Brennen, das immer stärker wird, das über Monate hinweg, Nehemia berichtet, 4 Monate lang hat er diese Vision im Herzen getragen. Über Monate hinweg wächst dieses Brennen. Und manchmal passiert es, dass Gott uns so ein Brennen ins Herz gibt. Ein Brennen, das zum Beispiel entsteht, wenn wir für andere Menschen beten. Nicht etwas, was wir selber machen, wo wir uns selber hineinsteigern, aber wo wir einfach spüren, ja, das ist etwas, das hat mir Gott ins Herz gegeben. Und das wächst immer mehr, über Monate hinweg. Und dann schließlich hat der Nehemia die Gelegenheit, dass er dieses Brennen seinem König erzählen kann. Er berichtet, er ist gerade dabei, dem König Wein einzuschenken und auf einmal spricht ihn der König an. Und er sagt ihm, Nehemia, du schaust so traurig aus, was ist los mit dir? Und es kommt aus dem Nehemia heraus, er erzählt dem König von seinem Anliegen, der König hört ihm aufmerksam zu und schließlich stattet der persische König den Nehemia aus mit Vollmachten, dass er nach Jerusalem reisen kann, und dass er etwas unternehmen kann. Und Nehemia sagt, in dem All habe ich gespürt, dass die gnädige Hand Gottes über mir war. Und das ist so etwas Faszinierendes, wenn Gott uns so ein Brennen ins Herz gibt, das geprüft wird, das wir längere Zeit in uns tragen, vielleicht dann auch mit anderen Menschen teilen, dass wir dann das spüren können, wie Gottes gnädige Hand über uns ist. Und ich denke, wir haben als Gemeinde gerade in den letzten Monaten auch ein Stück davon erlebt. Zum Beispiel alle, die bei der Wärmestube mitgearbeitet haben in den letzten Wochen. Ich glaube, wir haben das ein Stück weit gespürt. Die Wärmestube, ein Projekt, das die Caritas initiiert haben, hat das verschiedene Pfarrgemeinden in Wien an einem Nachmittag in der Woche einen Raum öffnen für Hilfesuchende. Es gibt was zu essen, es gibt einfach einen Platz, wo man sich aufwärmen kann, wo auch Menschen da sind, die einem zuhören, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Es war eine Riesenherausforderung für uns, ist es nach wie vor, aber wir spüren, es ist Gottes gnädige Hand dabei. Es liegt Gottes Segen drauf. Oder ähnlich haben wir es erlebt vor einigen Monaten mit dem Flüchtlingsnotquartier, eine ganz spontane Herausforderung, obwohl natürlich die Not der Flüchtlinge uns schon länger am Herzen war. Wir haben auch oft dafür gebetet, auch oft hier im Gottesdienst, und dann plötzlich diese ganz große Not, dass viele Flüchtlinge hier in Österreich sind und keinen Platz zum Schlafen haben. Wiederum eine riesengroße Herausforderung für uns. Ich erinnere mich ganz besonders an einen Abend, wo die Kirche gesteckt voll war. Es war irgendwie auch eine ganz gespannte Atmosphäre hier. Es war laut, Mitternacht. Ich habe wirklich schon Angst gehabt, dass irgendjemand von den Hausbewohnern sich aufregt, weil es wirklich laut hier unten war. Und irgendwie haben wir trotzdem gespürt, Gottes Nähe, Gottes Schutz ist da. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, habe die Losung gelesen. Es war ein Wort über Gottes Frieden. Und man hat es so an diesem Morgen so gespürt, dass Gottes Friede hier in der Kirche war. Gottes gnädige Hand. Ich glaube, es gibt mehrere Beispiele, wo wir das in letzter Zeit als Gemeinde erlebt haben, dass irgendwie, dass Gott uns etwas vor die Füße legt und dass Gottes gnädige Hand dabei ist. Und so etwas geschieht nicht nur jetzt in der Gemeinde, sondern es geschieht auch oft in unserem persönlichen Leben, dass Gott uns da und dort eine Tür öffnet. Und wir spüren, ja, Gottes gnädige Hand ist da. Ich habe Albert Erkel gebeten, dass er uns kurz etwas erzählt, wie er so etwas schon vor Jahren einmal erlebt hat. Albert, bitte.
Ja. Ich möchte vielleicht zuerst die Bibelstelle vorlesen.
Albert, du weißt, du musst relativ laut sprechen.
Ich weiß, ich spreche mit einer lauten Stimme. Ich weiß, dass ich vorrufe, dass ich zu laut bin. Zumindest zu Hause.
Nein, aber jetzt bist du leise.
Und jetzt bin ich leise. Ich bin laut im Hintergrund. So, Matthäus 6, Vers 8.
Also machst du es wirklich spannend.
Ich habe den falschen Finger.
Wer weiß, was steht in Matthäus 6, Vers 8.
So. Seid ihnen nun nicht gleichgestellt, das ist das, denn euer Vater weiß, das ist der Satz, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und dieses Bibelwort ist Gott mir mal ganz besonders begegnet, und zwar in einer sehr engen Situation in Summe für mich. Und zwar, ich war gerade dabei, mein Studium zu beenden, und ich habe das gearbeitet, den Großteil, und den Rest, die letzten 2 Jahre, habe ich mich kadenzieren lassen. Der Arbeitgeber hat aber diese Karenz dann letztendlich nicht verlängert, weil da habe ich eben nur 1,5 Jahre Karenz gehabt und ich habe keinen Job gehabt. Und meine Ersparnisse, die waren verbraucht. Es ist sich gerade ausgegangen, diese 2 Jahre sozusagen durchzuhalten finanziell. Und dann war es so, in diesen 2 Jahren ist mir auch Gott persönlich begegnet, beziehungsweise bin gläubig geworden. Und ich habe so einen Zug gehabt, die Bibel zu lesen. Ja, und das ist immer nur diese Originalbibel, diese Elberfelder, die völlig kaputt ist, aber am meisten durchgearbeitet. Und da muss ich dazu sagen, Gott hat mich immer wieder ermutigt. Und dann bin ich, habe mir doch gedacht, wie könnte ich einen Job bekommen? Und dann ist einmal Universitätsassistent auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, er weiß eine Bank, ich bin in einer Bank vorher gearbeitet, die suchen Kommerzkundenberater. Ne? Und habe dann dort ein Gespräch gehabt und habe gemerkt, es funktioniert nicht ganz. Mir hat die Diplomarbeit gefehlt und da habe ich auch irgendwann eine Erfahrung gemacht bei der Diplomarbeit. Wenn ich anstanden bin inhaltlich, dann habe ich Bibel gelesen. Und das war irgendwie so ein Prozess mit Bibellesen und Arbeit. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich Bibel gelesen habe, auf einmal sind mir wieder Gedanken gekommen und gemerkt, wie ich einfach vorwärts komme. Und so habe ich das eigentlich so gemacht, dass ich die Bibel mitgenommen habe auf die Uni und im Saal dort Bibel gelesen und in die Seminararbeit gearbeitet habe, beziehungsweise die Diplomarbeit. Und während ich einmal diese Bibel gelesen habe, ist mir genau dieses Wort richtig lebendig geworden. Ne? Ich weiß, was ihr braucht, ehe ihr mir bittet, habe ich euch das schon gegeben. Und ich war völlig perplex und habe mir gedacht, erstaunlich, was heißt das jetzt? Habe das aber dann wieder vergessen, bin dann am Abend nach Hause gekommen zu meiner Wohnung Und dann hat vis-à-vis der Nachbar die Tür geöffnet und hat gesagt, Sie, es war jemand bei Ihnen vor 2 Tagen. Der hat eine Visitenkarte abgegeben, weil er sie nicht persönlich erreicht hat. Und dann habe ich mir diese Visitenkarte angeschaut. Das war ein Kunde, den ich vorher mal beraten habe. Ich war mal Privatkundenbetreuer in einer Bank. Und dieser Kunde hat sich an mich erinnert. Dann habe ich den angerufen und der hat dann zu mir gesagt, wissen Sie was, Herr Erdmann, wir haben einen Job für Sie. Wollen Sie sich nicht bewerben? Ich würde mich freuen. Ne? Und dann ist diese Bewerbung auch sozusagen vonstatten gegangen und ich habe kurz diesen Job bekommen. Ja, das war der eine Punkt. Also ich habe keinen Beitrag geleistet für diesen Job. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, in eine Leasinggesellschaft zu wechseln. Aber das, was nämlich dann noch wichtig war, war das, dass ich bei diesem Gespräch schon meinen zukünftigen Chef gesehen habe und nur aus dem Blickwinkel. Und ich wusste, da werde ich Probleme haben. Ich habe kein Wort mit ihm geteilt. Und diese Probleme waren wirklich immer wieder da und das waren massive Probleme. Aber ich habe mich dann wirklich auf dieses Wort stellen können, dass Gott mich da reingestellt hat. Ja? Und das vielleicht dann noch so zu beenden, ich war 1,5 Jahre dort und am Ende sind wir trotzdem mit Respekt und eigentlich fast als Freunde auseinandergegangen. Obwohl das sehr, sehr schwierig war. Ich möchte nur sagen, wenn Gott einen Weg bahnt, ja, dann kann man sich auf ihn verlassen.
Vielen Dank, Albert. Danke. Damit bin ich eigentlich schon beim zweiten Punkt. Auch wenn Gottes gnädige Hand über uns ist, heißt das nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Ich denke, Albert, was du gesagt hast, ist auch ein klares, das heißt jetzt nicht immer läuft alles an Schnürchen, manchmal gibt es wirklich Durststrecken, wo wir Gott inständig bitten, Gott, tu noch was, lass mich deine gnädige Hand spüren. Gott hat seine Zeit, wo er uns das dann schenkt und dass er uns nicht im Stich lässt. Also jetzt das Zweite. Auch wenn Gottes gnädige Hand über uns ist, kann es immer noch Schwierigkeiten geben. Das erzählt der Nehemia auch ganz ehrlich. Zunächst einmal, vielleicht erinnern Sie sich, als der König ihn fragt, Nehemia, was ist los mit dir? Sagt der Nehemia, ich hatte Riesenangst. Ich fürchtete mich sehr. Ich bin so froh, dass der Nehemia da so ehrlich von seiner Angst erzählt. Denn das ermutigt mich insofern, wenn ich bei sowas Angst habe, bin ich in guter Gesellschaft. Und wenn Gott es geschafft hat, mit der Angst von Nehemia umzugehen, dann schafft es auch, dass ich mit meiner Angst umgehe. Dass er mit meiner Angst umgeht. Und das Zweite, was Nehemia erzählt, vielleicht erinnern Sie sich so ganz zwischendurch, als er berichtet, dass er dann nach Jerusalem geht, erzählt er von 2 Leuten, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Ein Statthalter namens Sanballat und sein Mitarbeiter Tobia. Die tauchen immer wieder im Buch Nehemia auf und sind wirklich lästige Ranzen gewesen, wenn man so will. Und nicht nur das, sie haben zum Teil sogar den Nehemia fast, es war zum Teil sogar lebensbedrohlich. Sie haben systematisch gegen ihn gekämpft. Trotzdem, Gottes gnädige Hand ist über ihn, es gibt immer noch Schwierigkeiten. Ähnlich, vielleicht erinnern Sie sich an die Altarlesung, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir fahren über den See. Jetzt könnte man denken, na, wenn Jesus das sagt, dann müsste doch alles passen. Überhaupt nicht. Sie fahren über den See und es kommt ein Riesensturm. Es gibt Probleme. Der Punkt ist nur, Gott ist da. Jesus ist da. Und er lässt seine Jünger nicht hängen bei den Problemen. Und damit bin ich schon beim dritten Gedanken. Der Nehemia geht strategisch vor. Vielleicht war es für Sie ein bisschen langatmig, das alles zu hören, als ich unser Bibelwort vorgelesen habe. Wie dann ein Nehemia nach Jerusalem kommt und dann reitet er rund um die Stadtmauer, da ist von einem Misttor die Rede, von der Drachenquelle und so weiter. Das Spannende beim Nehemia ist, dass er jetzt nicht nur mit einem Brennen im Herzen in Jerusalem ist, sondern dass er sich ganz klar informiert. Dass er sich ein ganz klares Bild von der Situation macht. Er schaut sich genau die Stadtmauer an, sieht, wo ist sie eingerissen, wo gibt es was zu tun. Und ich denke, das ist für mich auch so eine große Ermutigung, wenn Gott mir eine Not von anderen Menschen aufs Herz legt, dass ich mich informiere. Dass ich drüber lese, dass ich mir Dinge anschaue. Sei es jetzt zum Beispiel bei der Wärmestube, was für uns ganz wichtig, dass eine Frau von der Caritas vorher hierher gekommen ist und uns Hintergrundinformationen gegeben hat. Dass wir ein Stück weit einfach Bescheid wissen drüber. Oder ähnlich, was die Not der Flüchtlinge betrifft. Oder wenn wir sagen, es ist uns als Gemeinde wichtig, dass junge Leute zum Glauben an Christus kommen, ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, und was beschäftigt junge Leute jetzt eigentlich? Wie können wir ihnen die Botschaft von Jesus bringen? Und das nächste, was man beim Nehemia merkt, er sucht sich Verbündete. Dann zum richtigen Zeitpunkt trommelt er die führenden Männer der Stadt Jerusalem zusammen und sagt, ihr seht, wie es unserer Stadt geht. Kommt, wir bauen die Mauer wieder auf und der Funke springt über. Er teilt seine Vision mit den anderen Leuten der Stadt und er gewinnt Verbündete, die sagen, ja, das machen wir. Und ich möchte Sie heute einfach einladen, ähnlich wie der Nehemia. Es geht jetzt nicht um die Stadtmauer der Stadt Jerusalem, aber es geht um Gottes Reich. Es geht um seine Gemeinde. Kommt, wir bauen mit dran, dass Gottes Reich kommt, dass Gottes Wille geschieht, dass Menschen Gottes Liebe ganz konkret erfahren, dass Menschen die gute Botschaft von Jesus hören. Kommt, wir bauen. Und ich möchte uns vor allem einladen, dass wir zu Jesus sagen, ja, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich. Zeig mir, wo ich meinen kleinen Beitrag da leisten kann. Wollen wir miteinander still werden und beten. Jesus, wir danken dir für den Nehemia, einen Mann mit einem brennenden Herzen. Und wir bitten dich, gib uns dieses Brennen ins Herz. Gib uns ein Herz für die Not anderer Menschen. Und wir wollen dir das sagen, hier bin ich, sende mich. Und zeig du mir, wo ich meinen kleinen Beitrag leisten kann, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht.